Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bis auf Radio Gloria. Firmung soll Christen bestärken und befähigen, ihren Glauben als Zeugen Christi in Wort und Tat zu verbreiten und, wenn es nötig ist, auch zu verteidigen. In der heutigen Sendung geht es um das Sakrament der katholischen Kirche, nämlich die Firmung. Und begrüssen dürfen wir über das Telefon den Priester Josef Kalari Parampil. Grüß Gott, Priester Josef, und herzlich willkommen bei uns auf Radio Gloria.
Grüß Gott. Sakrament der Firmung. Das Sakrament der Firmung ist vielleicht eines der am wenigsten verstandenen Sakramente in der Kirche. Schauen wir uns seine Geschichte und Theologie an, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was es wirklich ist. Manche sagen, die Firmung sei eine Art Gelübde an Gott und ein Zeichen des Erwachsenseins in der Kirche. Aus dieser Sicht ist die Firmung das Sakrament, bei dem sich jemand entscheidet, als Erwachsener den Glauben für sich selbst zu nehmen. Tatsächlich sind Sakramente Gottes Geschenke an uns. Sakramente sind nicht das, was wir für Gott tun, sondern das, was Gott für uns tut. Bei der Firmung geht es darum, was Gott tut und wie wir auf Gott reagieren. Die Firmung war einst Teil des Taufrituals. Es geschah unmittelbar nach der Taufe, der Versiegelung im Heiligen Geist und der Salbung des neuen Christen mit einem dreifachen Amt als Priester, Prophet und König. Das spezifische Öl, das verwendet wird, heißt Chrysam. Die Firmung ist eine Salbung, die Taufgnaden vervollständigt und jemandem die übernatürliche Gnade verleiht, die notwendig ist, um die Mission zu leben, die allen Gläubigen gegeben wurde. Daher ist die Firmung eine Salbung für den Dienst, für die Arbeit am Aufbau des Reiches Gottes. Es ist kein Abschluss von der Kirche. Biblische Grundlage für das Sakrament der Firmung. Die Heilige Schrift offenbart das wunderbare Geschenk der Firmung auf vielerlei Weise. Es wird im Alten Testament auf verschleierte Weise gesehen, von Jesus in den Evangelien versprochen und in der Apostelgeschichte vollständig manifestiert. Unten sind einige biblische Hinweise auf die Firmung. Sie tragen dazu bei, eine gute Grundlage für unser Verständnis dieses Abendmahl zu schaffen. Jesaja spricht davon, dass der Heilige Geist auf dem verheißenen Messias ruht. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und infolgedessen in seiner eigenen Person alle herrlichen Gaben des Heiligen Geistes offenbaren. Jesaja sagt weiter: Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Diese beiden Abschnitte offenbaren, dass der Messias mit dem Heiligen Geist erfüllt werden wird. Jesus lebte bis sicherlich vollkommen, da er vollkommen eins mit dem Heiligen Geist war. Matthäus und Johannes sprechen bei der Jesu in Evangelien dass der Heilige Geist in Form einer Taube auf Jesus herabkam. Es ist wahr, dass der Heilige Geist bereits in Jesu Leben vollständig lebendig war. Um ehrlich zu sein, empfing Jesus den Heiligen Geist in diesem Moment nicht. Er war bereits eins mit dem Geist und dem Vater. Diese Manifestation des Heiligen Geistes auf Jesu bei seiner Taufe fand statt, damit wir alle die Manifestation dieser Einheit durch die Augen des Glaubens miterleben würden. Diese Episode fand teilweise statt, um uns zu offenbaren, dass es einen Heiligen Geist gibt, der darauf wartet, auch auf uns herabzukommen. Eine solche Ausgießung geschieht in der Taufe, aber auch durch die einzigartige und totale Ausgießung des Heiligen Geistes im Sakrament der Firmung. Das Zeugnis Jesu offenbart unsere eigene Berufung im Sakrament der Firmung, dass wir alle dazu berufen sind, den Heiligen Geist zu empfangen, wird in den Evangelien deutlich. Die Apostelgeschichte zeichnet die Aktivitäten innerhalb der frühen Kirche auf, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war. Dies ist der Schlüssel zum Verständnis des eigentlichen Sakramentes der Firmung. Bis zu diesem Punkt sehen wir viele Verheißungen des Heiligen Geistes. Und wir finden im Alten Testament und in Jesu eigenen Worten viele Einsichten in die Wirkung des Heiligen Geistes. Aber in der Apostelgeschichte sehen wir, wie diese Verheißungen erfüllt werden. Wir sehen tatsächlich, wie der Geist auf die Menschheit herabsteigt und Wunder im Leben derer wirkt, die den Heiligen Geist empfangen. Dies findet zu ersten Pfingsten statt. Historische Entwicklung. Um unsere gegenwärtige Praxis der Firmung besser zu verstehen, ist es wichtig, unsere Schritte auf dem Weg der historischen Entwicklung nachzuvollziehen. Wir sehen die ersten Hinweise auf das Sakrament in der Apostelgeschichte, als Petrus und Johannes beten, dass der Heilige Geist auf die Samariter herabkommt. Obwohl die Samariter getauft waren, hatten sie den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Als die frühe Kirche wuchs, wurden die Sakramente der Taufe und der Firmung in einem fortlaufenden Initiationsritus gefeiert, der zur Aufnahme und zum Empfang der Heiligen Eucharistie führte. Dies ist immer noch die gängige Praxis in den östlichen Riten der Kirche, wo die Gläubigen als Säuglinge vollständig eingeweiht werden. In der frühen Kirche wurden die drei Sakramente der Initiation, Taufe, Firmung und Eucharistie, von erwachsenen Katechumen in der Osternacht in derselben Zeremonie gefeiert. Die Katechumenen stiegen in ein Becken hinab, wo sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wurden. Sie stiegen hinauf, wurden mit einem weißen Gewand bekleidet und der Bischof legte ihnen die Hände auf und salbte sie mit Öl. Anschließend begaben sie sich zu einem Ehrenplatz in der Gemeinde, wo sie zum ersten Mal an der Eucharistiefeier teilnahmen. Dies galt unabhängig davon, ob es sich bei der getauften Person um ein Kind oder einen Erwachsenen handelte. Die Firmung wurde aufgrund einer Änderung in der Struktur der frühen Kirche von der Taufe getrennt. In den Anfängen der Kirche erfüllte der Bischof alle Pflichten, die Sie heute bei einem Priester sehen können. Dies gilt auch heute noch, da der Bischof der ordentliche Spender der Sakramente eines geografischen Gebiets ist. Die Priester einer Diözese haben Anteil an der sakramentalen Gewalt des Bischofs, stehen aber nicht auf der gleichen Ebene wie Bischöfe. Deshalb können Bischöfe das Sakrament der Weihe vollziehen, Priester jedoch nicht. Obwohl es in der frühen Kirche zunächst funktionierte, den Bischof die meisten Sakramente spenden zu lassen, wuchs die Kirche schließlich darüber hinaus. Die einzelnen Kirchen wurden so weit verstreut, dass es für den Bischof schwierig wurde, die gesamte Gemeinde in einer Feier zu leiten, insbesondere in Gebieten mit einer großen christlichen Bevölkerung. Die Trennung der Bischofssalbung von der Taufe erfolgte in der westlichen Kirche aus einer Reihe von Gründen. Konstantins Proklamation, die das Christentum im 4. Jahrhundert zur Staatsreligion machte, bedeutete, dass viel mehr Menschen getauft wurden. Auch das Christentum verbreitete sich von den Städten aufs Land. Für Bischöfe, die nun auch an der Regierung beteiligt waren, wurde es unmöglich, jeder Taufe vorzustehen. Die Bischöfe des Ostens lösten das Problem, indem sie die Sakramente der Initiation dem Priester delegierten und sich nur die Segnung des im Ritus verwendeten Öls vorbehalten. Bis heute initiieren die Ostkirchen mit allen drei Sakramenten gleichzeitig. Nach dem 5. Jahrhundert im Westen mit dem Vorsteher des Bischofs als Firmungszelebranten wurde es für einen Bischof schwierig, in die Pfarreien seiner Diözese zu reisen, um gleichzeitig zu taufen und zu konformieren. Dadurch wuchs die Trennung zwischen Taufe, Firmung und Eucharistie. Die Bischöfe des Westens delegierten die Taufe an Priester, behielten aber die Funktion der Erstsalbung und Handauflegung. Kleinkinder wurden getauft vom Priester und später kam der Bischof, um die Firmung zu spenden. Im Laufe der Zeit hörte der Säuglingsempfang der Kommunion auf und die Firmung erhielt weniger Aufmerksamkeit. So wurde im Westen die Feier des Sakramentes der Firmung zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt als die Feier des Sakramentes der Taufe. Ratramnus von Corbi, ein französischer Mönch aus dem 9. Jahrhundert, argumentierte zugunsten der Position der westlichen Kirche. Er sagte, dass es der Bischof sein muss, der bestätigt. Der Bischof weiht Priester und die Firmung ist gewissermaßen die Ordination der Laien. Er sagte auch, dass es die sakramentale Feier des Priestertums des Volkes Gottes und des universellen Priestertums der Gläubigen sei. Im Mittelalter wurde die Zulassung zur Eucharistie bis weit über das Alter der Diskretion hinaus verschoben. Während die Firmung im Ermessensalter gespendet wurde, wurde die Eucharistie auf das Alter von 11 oder 12 Jahren verschoben. Interessanterweise wurde in Frankreich Mitte des 17. Jahrhunderts von einem Ortsordinarius entschieden, dass junge Menschen erst gefirmt werden, nachdem sie die erste heilige Kommunion empfangen hatten. Dies war eine Verschiebung, da dies nicht aus dem praktischen Grund der fehlenden Verfügbarkeit des Bischofs geschah, sondern vielmehr auf einer angemessenen Unterweisung beruhte. Dies breitete sich auf andere Diözesen in Frankreich aus. Rom billigte die Praxis jedoch nicht und Papst Leo XIII. Forderte 1897 die Praxis zu beenden und die Firmungsfeier im Alter der Vernunft zu feiern. Warum also wurde die Firmung in der westlichen Kirche nach der Erstkommunion gefeiert? Früher verschob die Kirche sowohl die Firmung als auch die Erstkommunion auch später im Leben eines Kindes. Junge Heranwachsende erhielten die Firmung und dann ihre erste Eucharistie. Dann im Jahr 1910 erließ Papst Pius X. das Dekret Quam Singulari Christus Amore, wie besonders die Liebe Christi. Dieses Dekret besagte, dass die Kommunion nicht hinausgeschoben werden sollte, wenn ein Kind das vernünftige Alter erreicht. Das Alter der Vernunft, in dem ein Kind Recht und Unrecht verstehen und Verantwortung für seine Handlungen übernehmen kann, liegt normalerweise bei etwa 6 Jahren. Während die Kirche dem Dekret von Pius folgte und das Sakrament der ersten Heiligen Kommunion viel früher im Leben eines Kindes verlegte, blieb die Firmung immer noch ein Sakrament für Jugendliche. In der westlichen Kirche wurde von Papst Pius XII. Einigen Priestern durch besondere Erlaubnis die Vollmacht erteilt, unter besonderen Umständen zu firmen. In den spanischen und portugiesischen Kolonien durften Priester ab dem frühen 17. Jahrhundert Säuglinge bei der Taufe konfirmieren. Der Papst erlaubte dies aufgrund der langen Entfernungen, die die Priester zurücklegen müssten, um den Menschen zu dienen. Aufgrund der hohen Kindersterblichkeit könnte der Priester bei einer Verzögerung der Firmung möglicherweise nicht zurückkehren oder einen Bischofsbesuch machen, bevor die Kinder starben. Die Kirche möchte immer versichern, dass wir alle auf unserer Reise in den Himmel alle Gnaden empfangen können, die wir brauchen. Daher hat die Kirche manchmal Ausnahmen vorgesehen, wenn die Bedürfnisse der Seelen aufgrund ungewöhnlicher Umstände unterschiedlich waren. In den Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils forderte die Liturgienkonstitution eine Überarbeitung des Firmungsritus. Papst Paul VI. Würde in der Apostolischen Konstitution über das Sakrament der Firmung klar sagen: In der Taufe wiedergeboren werden die Gläubigen durch das Sakrament der Firmung gefestigt und in der Eucharistie mit dem Brot des ewigen Lebens gestärkt. So werden sie durch die Sakramente der christlichen Initiation immer tiefer in das Leben Gottes hineingenommen und kommen der vollendeten Liebe immer näher. Damit sehen wir den Schritt zur Wiederherstellung der Ordnung der Initiationssakramente, Taufe, Firmung und dann Eucharistie. Neuere kirchliche Lehre und Praxis. 1983 wurde der neue Kodex des kanonischen Rechts verkündet. Die Initiationssakramente sind um die traditionelle Ordnung herum aufgebaut, die in der Eucharistie gipfelt. Die Kirchenrechte fordern die Firmung von Kindern vor der Altersgrenze, die in Todesgefahr sind. Kanon 891 fordert, dass Kinder im vernünftigen Alter konfirmiert werden, es sei denn, die Bischofskonferenz hat ein anderes Alter beschlossen. 1992 wurde der Katechismus der katholischen Kirche veröffentlicht. Die wiederhergestellte alte Ordnung wird in der Darreichung und Ordnung der Initiationssakramente deutlich zum Ausdruck gebracht. Als historischer Maßstab für das Firmalter wird das Vernunftalter angegeben. Und es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, dass auch die Jüngsten, die in Todesgefahr sind, das Sakrament der Firmung empfangen. Falls ein Christ in Todesgefahr ist, darf jeder Priester ihm die Firmung spenden. Die Kirche will, dass keines ihrer Kinder, und sei es auch noch so klein, diese Welt verlässt, ohne durch den Heiligen Geist mit der Gabe der Fülle Christi vollendet worden zu sein. Laut Katechismus der katholischen Kirche. 1997 wurde das allgemeine Direktorium für die Katechese veröffentlicht. Es macht mindestens 6 Hinweise darauf, dass die alte Ordnung die allgemeine operative Annahme hinter der katechetischen Arbeit in der Kirche ist. In der allgemeinen Anleitung zum Firmungsritus wird das vernünftige Alter als empfohlenes Aufnahmealter angegeben. Theologie der Firmung. Die Taufe war das Sakrament der anfänglichen Gabe des Geistes, während die Firmung das Sakrament der Fülle des Geistes mit seinen 7 Gaben war. Als es im Mittelalter üblich wurde, nahe der Jugend statt der Kindheit zu konfirmieren, begannen Theologen zu lehren, dass die Firmung das Sakrament der Reife sei. Diejenigen, die es erhielten, galten als alt genug und bereit, ein aktives, verantwortungsbewusstes christliches Leben zu führen. Der Christ wurde als Zeuge für Christus in der Firmung versiegelt und durch eine Zunahme der Gaben des Geistes gestärkt, um für den Glauben zu kämpfen, zu leiden und zu sterben. Die Vorstellung, dass das Sakrament einen Menschen zu einem Soldaten Christi macht, setzte sich durch. Das Friedenszeichen im Ritus wurde sogar durch einen sanften Schlag ins Gesicht ersetzt, um die Bereitschaft für die Kämpfe des Lebens anzuzeigen. Manche Menschen betrachten die Firmung auch heute noch als das Sakrament der Reife. Aber dieses Sakrament bedeutet nicht, dass der Kandidat im Glauben vollkommen reif ist. Die Unterzeichnung mit Chrysam bewirkt auch nicht sofort die Reife des Kandidaten. Die Bekehrung zu Christus ist ein schrittweiser Prozess, dem die Firmung zusätzliche Kraft verleiht. Dadurch wird der Gefirmte für diesen lebenslangen Weg gestärkt. Das aktuelle Denken über die Firmung wurde durch neuere Kirchendokumente gelenkt, die die Firmung als integral mit Taufe und Eucharistie verbunden sehen. Zusammen bilden diese Sakramente einen Prozess, durch den der Geist den Gläubigen zur vollen Vereinigung mit der Gemeinschaft führt. Die Firmung vollendet die Taufe nicht in dem Sinne, dass die Taufe etwas Unvollständiges hinterlassen hat. Vielmehr werden die beiden Sakramente im Initiationsprozess vereint. In der Konstitution über die heilige Liturgie heißt es, auch der Firmungsritus ist zu revidieren, damit die innige Vermündung dieses Sakraments mit der ganzen christlichen Initiation klarer zum Vorschein kommt. Der Katechismus der katholischen Kirche, der die dogmatische Konstitution über die Kirche zitiert, sagt, durch das Sakrament der Firmung werden die Getauften vollkommener mit der Kirche verbunden und mit der besonderen Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet. Nach dem Katechismus der katholischen Kirche, durch die Sakramente der christlichen Initiation, die Taufe, die Firmung und die Eucharistie, werden die Grundlagen des ganzen christlichen Lebens gelegt. In der Taufe wiedergeboren, werden die Gläubigen durch das Sakrament der Firmung gefestigt und in der Eucharistie mit dem Brot des ewigen Lebens gestärkt. Der Katechismus sagt weiter, die heilige Eucharistie vollendet die christliche Initiation. Wer durch die Taufe zur Würde des königlichen Priestertums erhoben und durch die Firmung Christus tiefer gleichgestaltet worden ist, nimmt durch die Eucharistie mit der ganzen Gemeinde am Opfer des Herrn teil. Die Firmung ist auch mit der Eucharistie verbunden, wo sich das Volk Gottes vereint, um den Tod und die Auferstehung Christi zu feiern. Als die Firmung der Erstkommunion vorausging, wurde sie leicht als Vorbereitung auf die volle Feier mit der Gemeinde angesehen. Als Papst Pius X. 1910 siebenjährigen Kindern die Kommunion ermöglichte, wurde die Firmung zum letzten Initiationssakrament, das gefeiert wurde. Die Firmung feiert die Fülle des Heiligen Geistes in der Kirche. Der Geist Jesu, derselbe Geist, der die Apostel verwandelt hat, kommt über die Mitglieder der Kirche. Nach der dogmatischen Konstitution über die Kirche werden Katholiken durch die Firmung vollkommener an die Kirche gebunden und als wahre Zeugen Christi stärker verpflichtet, den Glauben in Wort und Tat zu verbreiten. Die Firmung versiegelt die Gläubigen im Geist, salbt sie und befähigt sie, die Mission Christi weiterzuführen. Die Ordnung der Initiationssakramente wurde 2007 von Papst Benedikt XVI. In seinem nachsynodalen Schreiben Sacramentum Caritatis angesprochen. Er erinnerte die Gläubigen daran. Man darf nämlich nie vergessen, dass wir im Hinblick auf die Eucharistie getauft und gefirmt werden. Das bringt die Verpflichtung mit sich, in der pastoralen Praxis ein Verständnis zu fördern, das mehr die Einheit des gesamten christlichen Initiationsweges im Auge hat. Er sprach die jahrhundertealten Unterschiede in der Art und Weise an, in der die Sakramente der Initiation in Ost und West gefeiert werden, und stellte fest, dass diese Unterschiede nicht von einer dogmatischen, sondern eher von einer pastoralen Ordnung war. Weiter sagte er, konkret muss geklärt werden, welche Praxis den Gläubigen tatsächlich am besten helfen kann, das Sakrament der Eucharistie als die Wirklichkeit, auf die die gesamte Initiation zustrebt, in den Mittelpunkt zu stellen. Die Firmung als Initiationssakrament. Die Firmung ist immer als Initiationssakrament zu sehen, das zwischen Taufe und Eucharistie steht. Auch wenn sie eng mit der Taufe verwandt ist, ist die Firmung mehr als ein Anhang der Taufe. In der Tat ist es ein eigenständiges Sakrament. In der Taufe wird der Heilige Geist wirklich geschenkt, aber in der Firmung wird er auf eine Weise geschenkt, die Gnaden der Taufe vervollständigt und dem Empfänger besondere Kraft verleiht. Der Zusammenhang kann durch eine Analogie zur Heilsgeschichte verdeutlicht werden. Die Firmung besiegelt die Taufe, da Pfingsten Ostern vollendet. Während die Taufe im Geheimnis des Todes und der Auferstehung Christi wurzelt, gründet sich die Firmung auf das Geheimnis der Gabe des Heiligen Geistes, die den Jüngern zu Pfingsten gewährt wird und eröffnet so das Leben der Kirche und die Sendung der Kirche Apostel und Gläubige in der Welt. Die bei der Firmung verleihene Gabe des Heiligen Geistes ist dem gottesdienstlichen Leben zugeordnet. Thomas von Aquin erklärt, der Heilige Geist ist Urheber und Meister unserer Heiligkeit. Er ist es, der uns die Kraft gibt, wahre Anbeter des Vaters in Geist und Wahrheit zu sein. Diese Idee würde den heiligen Thomas von Aquin dazu bringen, zu bestätigen, dass es das Siegel ist, das bei der Firmung gegeben wird, das den Christen befähigt, am Gottesdienst teilzunehmen. In der Lehre von Thomas von Aquin könnte man sagen, die Firmung spielt eine Rolle dabei, uns zu befähigen, aktiv an der eucharistischen Liturgie teilzunehmen. Wenn wir wahre Anbeter des Vaters werden, vereint mit Jesus in seiner eigenen Anbetung des Vaters. Daher ist die abschließende Gabe des Heiligen Geistes, die dann zur Firmung gegeben wird, eine Kraft, die den Menschen zu einer vollkommeneren Integration in das Leben des Leibes Christi sowohl als Zeuge als auch als Anbeter des Vaters in Geist und Wahrheit anleitet. In diesem Zusammenhang kann man verstehen, wie die Firmung zur Eucharistie angeordnet wird. Es wäre seltsam, eine Person am eucharistischen Leben der Kirche teilhaben zu lassen, die den Aufbau der kirchlichen Einheit als eines ihrer Ziele hat, wenn sie oder er nicht das Siegel des Heiligen Geistes empfangen hat, das seine persönliche Bindung mit ihm vervollkommenheit die Gemeinde. Zwischen den drei Initiationssakramenten besteht eine innere Dynamik, wodurch das eine zum anderen führt, während die Summe des Katechumenen und Initiationsprozesses im eucharistischen Mysterium gipfelt, Mittelpunkt und Form des ganzen Lebens der Kirche. Die Wiederherstellung des Ritus der christlichen Initiation von Erwachsenen, der Kinder über dem vernünftigen Alter einschließt, offenbart diese Dynamik. Der Katechismus der katholischen Kirche, der die Einleitung zum Firmungsritus zitiert, stellt fest, dass Taufe, Eucharistie und das Sakrament der Firmung zusammen die Sakramente der christlichen Initiation darstellen, deren Einheit gewahrt werden muss. Den Gläubigen muss erklärt werden, dass der Empfang des Sakramentes der Firmung zur Vollendung der Taufgnade notwendig ist. Wirkungen der Firmung. Man kann von den vielen Wirkungen der Firmung sprechen und von der Auswirkung, die sie auf das eigene Leben hat, aber es ist immer wichtig, sich daran zu erinnern, dass die göttliche Person des Heiligen Geistes in der Firmung empfangen wird. Die Wirkungen folgen aus dieser persönlichen Begegnung mit der dritten Person der Heiligen Dreifaltigkeit. Die besondere Ausgießung des Heiligen Geistes bei der Firmung vermehrt in erster Linie die Gabe des Heiligen Geistes in uns. Das neue Gesetz des Evangeliums ist der Heilige Geist selbst und seine siebenfachen Gaben liefern die Inspiration, die nötig ist, um nicht nur ein gutes Leben zu führen, sondern ein Leben in Fülle, das von der Gnade Gottes initiiert wurde. Diese sieben Gaben vervollkommenen dieselben menschlichen Fähigkeiten, in denen die theologischen und Kardinaltugenden liegen, und beleben unser Leben mit der Kraft der göttlichen Liebe. Jesus erinnert uns, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir brauchen die Gaben des Heiligen Geistes jeden Tag, jede Stunde, jede Minute und jede Sekunde, um ein Leben zu führen, das dem Vater die Ehre gibt, wie Jesus den Vater verherrlicht hat. Das Ziel des christlichen Lebens ist eine lebendige Erfahrung mit dem Herrn Jesus in der Gnade seines Geistes. Im Römerbrief erinnert uns der heilige Paulus, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, so dass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selber bezeugt, unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Paulus erinnert uns weiter im Galaterbrief. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Wenn wir nach dem Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Zur Bestätigung sind wir tiefer in unserer wahren Identität als geliebte Söhne und Tochter Gottes verwurzelt, damit wir nach dem Geist leben und wandeln können. Wenn man sich auf die theologische Anthropologie des heiligen Irenäus stützt und diese zusammenfasst, könnte man sagen, was Jesus Christus von Natur aus ist, das sind wir aus Gnade. Die wachsende Empfänglichkeit für diese Identität als geliebte Söhne und Tochter des Vaters ist von zentraler Bedeutung für unser geistliches Leben. Der Katechismus der katholischen Kirche fasst die Auswirkungen der Firmung wunderbar zusammen. Sie verwurzelt uns tiefer in der Gotteskindschaft, die uns sagen lässt, Abba, Vater. Sie vereint uns fester mit Christus. Sie vermehrt in uns die Gaben des Heiligen Geistes. Sie verbindet uns vollkommener mit der Kirche. Sie schenkt uns eine besondere Kraft des Heiligen Geistes, um in Wort und Tat als wahre Zeugen Christi den Glauben auszubreiten und zu verteidigen. Den Namen Christi tapfer zu bekennen und uns nie des Kreuzes zu schämen. Die Form des Sakramentes der Firmung. Viele Menschen halten das Handauflegen, das die Herabkunft des Heiligen Geistes bedeutet, für den zentralen Akt im Sakrament der Firmung. Das wesentliche Element ist jedoch die Salbung des Firmlings mit Chrysam. Die Salbung wird begleitet von den Worten, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Dieses Siegel ist eine Weihe, die den Schutz der dem Christen bei der Taufe verliehenen Gnaden durch den Heiligen Geist darstellt. Berechtigung zur Firmung. Alle Christen, die getauft wurden, können konfirmiert werden. Ein Firmling muss sich im Stand der Gnade befinden, bevor er das Sakrament der Firmung empfangen kann. Abschluss. Die Firmung ist ein Initiationssakrament, das die Fülle des Heiligen Geistes schenkt. Diese Gabe des Geistes vervollständigt die Taufe und verleiht eine besondere Kraft, die es einem ermöglicht, ein Zeuge für Jesus Christus zu sein, einen noch vollkommener an die Kirche zu binden und den Vater im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Die Firmung ist auf den Empfang des Sakramentes der Quelle und des Höhepunktes unseres Lebens, der heiligen Eucharistie, geordnet. Die Firmanden erhalten die Kraft und die Gaben des Geistes als Bestätigung, die ihnen helfen werden, in der heutigen Welt aufzuwachsen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gott sei vor dir, um dir den Weg der Befreiung zu zeigen. Gott sei hinter dir, um dir den Rücken zu stärken für den aufrechten Gang. Gott sei neben dir, eine gute Freundin und ein guter Freund an deiner Seite. Gott sei um dich wie ein schönes Tuch und eine wärmende Alpaka-Decke, wenn Kälte dich blass macht und Lieblosigkeit dich frieren lässt. Gott sei in dir und weite dein Herz zu lieben und für das Leben zu kämpfen. Es segne dich der allmächtige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Das war die Sendung mit dem Titel Sakramente der katholischen Kirche, die Firmung. Ein herzliches Vergelt's Gott am Referent, am Priester Josef, Kalari Parampil. Priester Josef, wir möchten Ihnen herzlich danken sagen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns auf Radio Gloria eine weitere Sendung über das Sakrament der Kirche zu reden. Wir wünschen Ihnen viel Freude, Gesundheit und Gottes Segen. Auch Ihnen möchte ich danken sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie Radio Gloria eingeschaltet haben und mit uns verbunden sind. Ich wünsche auch Ihnen Gottes Segen.